gute Nachricht der Versöhnung, darüber möchte ich heute mit uns sprechen. Und es ist schön, wenn man sieht, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben müssen und gar nicht können und es Gott anvertrauen können und dürfen. Wer weiß, was am 4.12.2019 passiert ist? Es ist an einem Ort ausgebrochen, Garten Eden bei Adam und Eva. Hat sie ihren Weg sozusagen in die Menschheit genommen und seitdem hält sie die Menschheit in Atem. Und irgendwie hat man das Gefühl, man findet kein Gegenmittel gegen Sünde. Ja, ich bin immer noch nicht sündlos. Wir werden das präzisieren und rausfinden, dass es doch eins gibt. Und die gute Nachricht, und das finde ich so interessant, den Vergleich auch zum Virus, die gute Nachricht ist, es gibt einen Impfstoff. Die EU hat alles schlecht gemacht, wenn man manchen Leuten glaubt und viel zu wenig bestellt. Und das, ne? Aber es gibt ein Gegenmittel und wenn ich mir das spritze, kann es sein, dass ich demnächst mehr Vorteile habe als jemand, der keine Impfung hat. Aber wir haben eine viel bessere Nachricht von Gott an uns alle. Und um diese Nachricht soll es gehen. Es ist eine viel bessere Nachricht als jede Impfung und ich möchte auch nicht die Impfung beurteilen oder einordnen. Denn es kann passieren, dass sich irgendjemand nächste Woche impfen lässt, auf die Straße geht und vom Auto überfahren wird. Dann hat die Impfung nichts geholfen. Dann hast du zwar kein Corona, bist aber trotzdem tot, aber du bist nicht immun gegen Hölle. Und deswegen haben wir Christen einen so riesigen Vorteil, wenn wir an Jesus Christus glauben, sind wir immun gegen die Hölle. Es ist egal, ob ich mich impfen lasse oder nicht, ob ich überfahren werde oder nicht, ich bin immun gegen Hölle. Die Hölle, der Tod, kann mir nichts anhaben. Und ich möchte uns einen Abschnitt lesen aus Kolosser 1, die Verse 21 bis 23. Kolosser 1, na, jetzt haben wir es. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Test. Okay. Als erstes geht es darum, dass es eine Trennung gab. Es gab etwas, was uns von Gott getrennt hat. Paulus beginnt und sagt auch euch, er schreibt an die Kolosser und sagt, ihr wart einst entfremdet, ihr wart feindlich gesinnt und ihr wart in bösen Werken. Aber Gott hat euch versöhnt. Auch euch. Heißt ja, da waren noch andere und diese auch. In Vers 19 und 20 lesen wir, worum es um wen es geht. Da steht nämlich, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen, in Jesus Christus, und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist, ne, die Versöhnung zu machen und Frieden zu schaffen. Jesus hat alles mit sich selbst versöhnt durch seinen Tod. Die Option steht offen. Und deswegen sagt Paulus, auch euch Kolosser, auch euch gilt dieses Wort. Wer waren die Kolosser? Die Kolosser war eine Gemeinde, die bestand aus Juden und Nichtjuden. Und das waren zwei sehr extreme Kulturen. Und da war es nicht immer nur friedlich. Das war ganz klar, dass die sich auch ein wenig in den Haaren hatten, weil die Juden wollten ihre Gesetze durchbringen. Die Heiden haben das nicht ganz verstanden, waren aber froh ob der Errettung. Epaphras, ein geschätzter Mitarbeiter von Paulus, gründete diese Gemeinde. Und Paulus und Timotheus haben von dieser Gemeinde gehört und schreiben aus Paulus' Gefangenschaft einen Brief an die Gemeinde. Und wir lesen in diesem Brief, dass dieser Brief auch an eine andere Gemeinde gesandt werden muss. Also ist dieser Brief nicht nur so ganz auf die Kolosse eingeschränkt, sondern auch etwas allgemeiner, und deswegen können wir durchaus viel von ihm lernen. Aber auch hier in diesem ersten Vers klingt schon die Versöhnung an, das Ziel, was Paulus hier eigentlich betonen will in diesem Abschnitt, und er sagt, alle Kolosser sollen, ja auch euch Kolosser wollte Gott versöhnen, und natürlich meint er damit auch dich und mich. Ich möchte das mal mit einem Beispiel verdeutlichen. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber jeder von euch hat mindestens so 14.300 Euro Schulden. Sogar Moses, ja mein kleiner Sohn, statistisch gesehen hat er 14.300 Euro Schulden. Wenn er das von mir erbt, hat er ein paar mehr, aber die kommen nochmal drauf auf die, die ich sowieso habe für mein Haus. Und zusätzlich kommen, weil wir in NRW, also für uns, die wir in NRW leben, nochmal 3.400 Euro da drauf. Und die Schulden haben wir einfach nur, weil wir in Deutschland leben und weil wir im Bundesland NRW leben. Weil unser Land ist verschuldet. Und wenn man diese Schulden unseres Landes auf jeden von uns aufteilt, so kommen wir auf ungefähr 17.700 Euro Schulden. Vielleicht wusstet ihr das gar nicht. Jetzt wisst ihr das. Also, wenn jeder von uns 17.700 Euro Schulden zahlen würde, aufgeteilt an das Land und an den Bund, wäre unser Land schuldenfrei. Tun wir aber nicht. Und genau so, wie jeder eigentlich von Geburt an sofort mit Schulden auf die Welt kommt, so kommen wir Menschen sofort als Sünder in diese Welt und sind Feinde Gottes. Ja, wir haben keine Gemeinschaft, wir können keine Gemeinschaft haben mit Gott. In Römer lesen wir, dass alle Sünder sind. Da ist keiner, der Gutes tut, nicht ein einziger, und wir haben ein Riesenproblem. Gott kann nicht mit uns zusammen sein, aber er möchte das. Ja, Gott hat uns zu Gemeinschaftswesen geschaffen. Wir sollen als Gemeinschaftswesen mit ihm Gemeinschaft haben, aber wir können es nicht tun. Und Gott steckt in einem Dilemma. Er liebt uns. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben, aber er kann es nicht. Wir können nicht zu Gott kommen, weil wir Sünder sind. Es sind schlechte Nachrichten, wie das Virus. Mensch und Gott sind getrennt, wir sind eingeschränkt, wir können nicht vor Gott kommen. Und wenn wir vor Gottes Gericht kämen, würden wir alle mit dem Urteil schuldig vor ihm stehen. Die Strafe ist die Hölle, ein Ort der ewigen Qual. Und diesen Zustand hatten auch die Kolosser, das beschreibt Paulus. Sie waren feindlich gesinnt in ihren Werken. Was auch immer sie taten, es machte alles nur noch schlimmer. Aus der Geschichte wissen wir, dass es immer Menschen gab, die versucht haben, irgendwie in Gottes Nähe zu kommen. Kain, Babel, den Turmbau zu Babel. Und selbst die Juden versuchten durch das Einhalten von Gesetzen immer wieder irgendwie gottgefällig zu werden. Und die Frage ist, wo stehen wir? Was versuchen wir? Und die Frage stelle ich bewusst auch an uns Christen. Versuchen wir immer noch durch irgendwelche besonderen Taten in die Nähe Gottes zu kommen, oder sind wir uns bewusst, dass Gott uns vergeben hat?
Wie versuchst du, gut zu werden?
Durch in die Kirche gehen, durch Bibel lesen, durch das Vaterunser beten, durch dadurch, dass du nicht fluchst, zumindest mal nicht laut. Es reicht alles nicht. Im letzten Teil lesen wir nämlich, dass er uns jetzt versöhnt hat. Also Gott, wir brauchen die Versöhnung. Wir leben in einer riesigen Trennung von Gott und wir brauchen die Versöhnung. Das soll uns Mut machen, in diese Versöhnung anzunehmen und diese Versöhnung für uns nochmal bewusst zu machen. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch schon mal zu jemandem gekommen sind und gesagt haben, ich entschuldige mich, dass ich das gesagt habe. Wer hat das schon mal gesagt? Ja, ich bin Lehrer, das ist der Standardspruch von Lehrern. Wenn Schüler zu spät kommen, sagen sie, ja, Entschuldigung, dass ich zu spät bin und gehen. Ich sage, das geht nicht. Wie? Ja, du kannst dich doch nicht selber entschuldigen. Ich kann doch nicht zu meiner Bank gehen und sagen, passen Sie mal auf, ich entschuldige mich. Ich habe keine Schulden mehr. Wenn man das so plakativ sagt, dann funktioniert das. Ich kann mich nicht selbst entschuldigen. Nie. Die Bank kann mir irgendwann einen Schein ausstellen, dass ich keine Schulden mehr habe und dann haben sie mich entschuldigt. Aber ich kann mich nicht entschuldigen. Ja, versucht das mal bei der Bank und entschuldigt euch mal. Das wird nicht funktionieren. Ihr werdet ein Riesenproblem bekommen. Und deswegen lesen wir in Vers 22, in dem Leib seines, er hat euch jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Gott hat uns versöhnt in dem Leib Jesu Christi durch den Tod. Das war nötig. Wir konnten nicht einfach vor Gott gehen und sagen, hey, jetzt bin ich gut. Ich habe zwar eine Erbsünde, ich habe die fast 20.000 Euro Schulden, aber mich interessieren die nicht. Es gibt so Bewegungen in Deutschland, die dann sagen so, ja nee, Bundesrepublik Deutschland und so weiter, das gibt's gar nicht alles, deswegen müssen wir uns hier an nichts halten. Die haben Riesenprobleme, weil das wird von den meisten als komisch angesehen. Und genauso wenig können wir vor Gott kommen und sagen, ich bin jetzt frei von meiner Schuld. Wir müssen jemanden haben, der unsere Schuld bezahlt. Und die Juden hatten die Opfer. Gott hatte ihnen ein Opferritual gegeben und gesagt, opfert für eure Sünden. Und eigentlich war das absurd, weil die mussten immer und immer wieder opfern. Und sie müssten feststellen, dieses Tier kann meine Schuld nicht tragen. Sondern ich brauche ein perfektes Opfer. Ein Opfer, das echt ist, das unnachahmlich ist. Es brauchte Jesus. Weil Gott uns versöhnen wollte mit ihm, hat er Jesus gesandt. An Weihnachten ist er als Baby geboren, von einer Frau, aus Fleisch und Blut. Und deshalb konnte er sterben. Gott konnte seine Gerechtigkeit nicht einfach aussetzen, weil er uns so sehr liebte. Er konnte seine Heiligkeit nicht einschränken, damit wir Zugang zu ihm bekommen. Aber er konnte den Preis bezahlen, weil er das Kapital hatte. Sein Sohn wollte sterben. Jesus ist echt am Kreuz gestorben. Die Soldaten haben das bestätigt. Jesus ist echt auferstanden. Ihr Lieben, das wird heute nicht mehr so gesehen von allen. Für viele ist es ein Mythos. Für viele ist das eine tolle Geschichte. Jesus ist nicht echt auferstanden, sondern nur noch in Gedanken. Er lebt in seinen guten Werken in uns weiter, aber er war im Grab. Nein, das Grab war leer. Jesus hat man nicht mehr tot gefunden. Jesus ist auferstanden im neuen Körper. Ist er erschienen. Die schlechte Nachricht hat ein Ende. Jesus ist auferstanden. Es gibt eine Hoffnung. Und er ist auferstanden, um euch, um uns heilig, tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Du kannst nicht mit dreckigen Kleidern in den Himmel. Das geht nicht. Wir haben viele Beispiele in der Bibel, wo Jesus auch erzählt, dass
ein Fest gefeiert wurde und dann wurde einer erwischt, der hatte keine Festkleidung an, der wird sofort rausgeschmissen. Du kannst ohne die Versöhnung durch Jesus Christus nicht in den Himmel. Das ist die Eintrittskarte. Fertig. Da hilft sogar keine Gemeindemitgliedschaft, wenn du die irgendwie geschafft hast, hinzubekommen. Ja? Du musst das in deinem Herzen erkannt haben. Du musst es glauben und du musst danach leben. Als wir noch Fremde waren, hat Gott uns angesehen, als ob wir Lumpen anhaben. Wir hatten 17.700 Euro Schulden. Aber dann ist Jesus gestorben. Er ist auferstanden, er ist in den Himmel gefahren. Und wenn wir daran glauben, dann sind wir heilig, tadellos und unverklagbar. Viele von euch haben den Kurs der Versprochene mitgemacht. Und ich möchte uns an den Vergleich erinnern, den wir dort gelesen haben. Stell dir vor, du wirst bei einer schweren kriminellen Tat erwischt. Zum Beispiel, du raubst die Sparkasse gegenüber aus. Gut, da wird es nicht so viel geben. Und vor Gericht bekommst du die Höchststrafe. Und zusätzlich zu der Höchststrafe, zu den 5 Millionen Euro Beute, die du zurückzahlen musst, kommen 15 Millionen Euro Strafe. Ich in meinem Leben könnte das nie zurückzahlen. Der Richter spricht das Urteil und sagt, sie müssen 20 Millionen Euro Strafe zahlen. Das Urteil ist besiegelt. Und dann steht der Richter auf, nachdem er das Urteil gesprochen hat, und sagt, ich bezahle für dich. Das Urteil ist gerecht. Und der Richter bietet dir an und sagt, ich bezahle die ganze Summe für dich. Die einzige Sache ist, du musst es annehmen. Denn der Richter, der dort aufsteht, ist nicht nur dein Richter, sondern auch dein Vater. Wirst du dieses Angebot annehmen? Wenn ja, gehst du aus diesem Gerichtssaal als freier Mann. Du bist zwar verurteilt, aber die Strafe ist bezahlt. Wenn nicht, musst du selber bezahlen. So handelt Gott, das ist ein schwacher Vergleich, aber ungefähr so ist Gott. Er hat ein gerechtes Urteil gesprochen. Das gerechte Urteil ist, jeder Sünder ist verdammt und die Strafe liegt auf ihm. Und dann hat er gesagt, ich bitte dir einen Ausweg, du musst es nur annehmen. Und dann gehst du als freier Mann, denn Gott liebt uns so sehr. Wir müssen daran glauben, dass Gott diese Versöhnung anbietet, dass Gott diese Versöhnung gewährleisten kann. Da steht Gott, lies dein Urteil und im nächsten Satz bietet er dir an, dich zu entschuldigen. Und wenn Gott dann auf dich blickt, dann blickt er auf dich durch Jesus, durch den Filter Jesus und du bist rein. Es ist unvorstellbar. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, wie sieht meine Frau mich eigentlich? Sie ist ja so der Mensch, der mir am nächsten ist. Meine Frau sieht alle meine Macken. Die sieht, wann ich mich ärgere. Die sieht ganz genau, wann ich zu schnell fahre. Die kennt meine Schattenseiten. Sie weiß, dass ich auch unheilige Momente habe. Und wenn du meine Frau fragen würdest, ist dein Mann wirklich heilig, dann würde sie vielleicht sagen so, an manchen Stellen bin ich mir da nicht so sicher. Wisst ihr, was das Interessante ist? Wenn du Gott fragen würdest, ist Peter heilig, dann wird er sagen, ja, er ist rein. Der ist komplett heilig, tadellos, makellos. Das macht Gott mit uns durch Jesus Christus. Das begeistert mich. Ja, Menschen können Macken an mir sehen und ich habe Macken, aber weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, ist diese Schuld vergeben. Ich darf zu ihm kommen, er reinigt mich. Wenn ich vor Gott stehen werde, wird er nicht sagen, ach, du bist da zu schnell gefahren, sondern wird sagen, deine Sünden sind vergeben. Jesu Blut ist für dich geflossen. Ihr seid rein vor Gott. Wenn ihr glaubt, seid ihr rein vor Gott. Das ist wichtig. Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Weil der Teufel will genau das Gegenteil. Er will, dass wir in Frust sind, dass wir verzweifeln, dass wir denken, wir sind schlecht, Nein, wir sind nicht würdig, in den Himmel zu kommen, weil wir gut sind. Sondern weil Jesus Christus gestorben ist, weil das Gnade ist. Das ist ein Geschenk. Wenn du das bereut hast und um Vergebung gebeten hast und dich entschuldigen lässt, bist du versöhnt, weil Gott dich versöhnt hat. Für uns Menschen ist das schwer zu begreifen. Für mich ist es ganz häufig schwer zu begreifen, vor allem wenn ich Momente habe, wo ich denke, hey, ich habe wieder versagt. Und gerade dann brauchen wir diese Zusage, du bist versöhnt durch Jesus Christus. Du bist rein und heilig vor mir. In Vers 23 sagt er weiter, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündet worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Diese Versöhnung endet oder fließt in eine Verbindung. Und das ist das, was diese Versöhnung für uns Menschen fühlbar und sichtbar macht. Ich kann nicht kontrollieren, ob du glaubst, aber an der Frucht, die dein Glaube hervorbringt, kann ich sehen, was passiert. Und Paulus fordert sie auf und sagt, bringt gute Frucht. Bleibe gläubig. Interessant ist, er sagt im Prinzip in diesem Ausschnitt, du bist versöhnt, wenn du glaubst, unter der Bedingung, dass du glaubst, dass du glaubend bleibst. Paulus fordert uns auf, unseren Glauben, und einige von uns sind noch jung im Glauben, auf ein festes und sicheres Fundament zu stellen. Ja, er möchte, dass wir weiter wachsen. Die Bibel nennt das an vielen Stellen auch in der Heiligung leben. Denn sonst können wir uns schnell verunsichern lassen. Und den Kolossern drohte das zu passieren, denn in Kapitel 2, in Vers 4 zum Beispiel, sagt er, das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Oder habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß der Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Paulus sagt, passt auf, werdet fest im Glauben. Lasst euch nicht durch irgendwelche Philosophien und logischen Argumente beeinflussen, sondern die gute Nachricht, die Bibel, sie soll euer Argument sein, sie soll euer Fundament sein. Und interessant ist, dass Gottes Logik häufig anders ist als die Logik der Menschen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Mir fällt es gerade ganz extrem auf in der Erziehung. Wir haben immer wieder die Diskussion, bestraft ihr euer Kind? Ich sage, ja, unser Kind bekommt Konsequenzen für sein Handeln. Manchmal muss es aufs Zimmer, manchmal kriegt es etwas weggenommen als Strafe. Ja, wir bestrafen unser Kind nicht. Wie könnt ihr euer Kind nur bestrafen? Das ist doch psychologisch bewiesen, dass das schlecht ist. Ich sage, nein. Die Bibel ist mein Maßstab und Gott bestraft sein Volk, weil er es lieb hat und erzieht. Und wenn du mir dagegen ein gutes theologisches Argument liefern kannst, dann höre ich auf, mein Kind zu bestrafen. Aber solange Gott das mit seinem Volk macht, mit seinem Kind, ist das doch mein Maßstab. Und es ist so schwierig häufig bei der Bibel zu bleiben, es ist so viel einfacher. Es wäre für mich auch einfacher, meinem Kind einfach immer das zu geben, was es will, habe ich auch Ruhe. Und es gibt so viele Argumente, die logisch scheinen. Und es geht dann auch weiter, natürlich bei den ganzen Auflagen. Ja, für Corona, soll ich mich dran halten oder nicht? Lena hat morgen Geburtstag, ja, der Geburtstag zieht sich jetzt über eine ganze Woche, damit wir nicht so viele Haushalte gleichzeitig haben, immer nur ein Haushalt möglichst und dann mit Abständen. Das ist herausfordernd. Aber die Regierung sagt, wir möchten das so und dann machen wir das. Der Gottesdienst ist gleich zu Ende, nicht weil wir so gerne kurze Gottesdienste haben, sondern weil wir uns versuchen, an Auflagen zu halten. Weil die Bibel sagt, ordnet euch dem unter. Es ist sehr, sehr herausfordernd. Und liebe Geschwister, wir müssen uns in der Bibel auskennen. Wir müssen mehr denn je fest gegründet sein. Stelle es immer wieder fest, der Teufel macht es immer schwerer zu erkennen, was richtig und was falsch ist. Paulus gibt uns auch da eine Anweisung in genau diesem Kolosserbrief, in Kapitel 3, in den Versen 5 bis 14. Er sagt, tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Und er listet sie auf und endet damit, dass er sagt, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Paulus sagt, lasst euch nicht abbringen von irgendeiner Philosophie, die sagt, glauben und das tun. Nein, lebt nach der Logik Gottes, nicht nach Menschenlogik. Gründet euch auf das Fundament des Glaubens und ändert eure Gesinnung. Diese Aufforderung finden wir immer wieder. Ändert eure Gesinnung weg vom Menschlichen hin zum Göttlichen. Und es klingt manchmal so fromm, dieses Glauben plus. Manche sagen, naja, Glauben ist gut, aber du musst noch jeden Tag die Bibel lesen. Du Glauben ist gut, aber du musst noch jeden Tag beten. Du musst in den Gottesdienst, sonst kommst du nicht in den Himmel. Nein, wenn du glaubst, bist du errettet. Und dann willst du jeden Tag Bibel lesen und dann willst du in den Gottesdienst und dann willst du beten. Weil wenn dir bewusst ist, was Gott für dich getan hat, dann bist du bemüht, viel Gemeinschaft mit ihm zu haben. Diese gute Nachricht haben die Kolosser gehört, sie haben geglaubt. Diese gute Nachricht wurde dem ganzen Menschen, dem ganzen Römischen Reich damals verkündet durch Paulus und durch viele anderen. Wir dürfen diese Nachricht hier an unserem Ort in Preußisch-Oldendorf verbreiten. Wo ist dein Platz? Paulus sagt, mein Platz ist geworden unter den Heiden. Und meine Frage ist, wo ist dein Platz? Wo ist dein Platz in dieser Gemeinde, in dieser Welt? Mir wird es immer bewusster, dass dieses klassische Evangelisieren so ein bisschen abhanden kommt. Dass wir zwar darüber reden, dass wir gläubig sind, aber ich habe angefangen, darüber Gott dafür zu bitten, dass er mir die Möglichkeit gibt, das Evangelium weiterzusagen. Dem anderen zu sagen, du gehst verloren, wenn du nicht glaubst. Das ist Evangelisieren. Ihm mein Zeugnis weiterzugeben. Lass uns Gott bitten, dass er uns diesen Mut macht, gibt, zurückgibt, die Kraft gibt, genau diese Botschaft wieder weiterzusagen. Und dafür brauchen wir wieder dieses Fundament, diesen Grund in der Bibel. Ich möchte zum Schluss kommen und noch einmal zusammenfassen. Die Frage ist, als allererstes, bist du ein Feind, ein Fremder zu Gott oder bist du ein Versöhnter? Wenn du ein Fremder bist, wenn du diese Versöhnung noch nicht erlebt hast, dann komm zu Jesus und leb. Versöhnung kommt von Gott durch Jesus Christus und wir dürfen sie annehmen, solange wir diese Gnadenzeit noch haben. Und Glaube heißt, darauf zu vertrauen, dass Jesus alles getan hat. Es ist fertig. Und aus Liebe zu ihm, so zu leben, dass er verherrlicht wird. Wir brauchen zum Glauben nichts dazu tun. Ich möchte euch nach Hause entsenden mit der Frage, in welchen Dienst hat Gott dich gestellt? Was ist deine Gabe und Aufgabe in dieser Gemeinde? Gott segne euch im Nachdenken. Amen.